Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 8. September 2025. Nicht verpassen, übermorgen Mittwoch ab 17 Uhr auf diesem Kanal Weltwoche Daily Livestream. Seien Sie live in der Sendung, stellen Sie mir Fragen, äußern Sie Ihre Kritik, bringen Sie ein Anliegen vor, benutzen Sie E-Mail fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch oder aber das Formular www.weltwoche.ch/sprechstunde/weltwoche.ch/sprechstunde/ ausgewählte Zuschriften und Zuschauer werden kontaktiert und Sie können dann ohne Netz und doppeltem Boden bei uns in der Sendung sein. Ich freue mich übermorgen Mittwoch ab 17 Uhr auf diesem Kanal Weltwoche Daily Livestream. Frühfranzösisch, der Streit in der Schweiz dauert an, aus der Romandie kommt Kritik und je mehr kritisiert wird aus der Westschweiz, desto verbissener beharren die Deutschschweizer, vor allem auch die Zürcher, auf ihrem Standpunkt. Einhellige Zustimmung zur Abschaffung des Frühfranzösischen, mehr oder weniger weitgehend einhellige Zustimmung zur Abschaffung des Frühfranzösischen durch den Zürcher Kantonsrat. Die Bundesrätin aus dem Kanton Jura, Elisabeth Bohm-Schneider, droht nun mit einer gesetzlichen Zwangsregelung, sollte es dabei bleiben. Wir mahnen zur Deeskalation, wir mahnen aber auch die Deutschschweizer. Ihr liegt falsch. Und man muss jetzt in dieser Diskussion sich etwas in die Romandie versetzen. Die Deutschschweizer sind in der Schweiz in der Mehrheit. Und weil sie die Mehrheit haben, haben sie auch mehr Verantwortung. Und in der Schweiz gilt Rücksichtnahme, so weit wie möglich, größtmögliche Rücksichtnahme auf die Minderheiten. Und wenn jetzt in Zürich, im grössten, also bevölkerungsstärksten Kanton der Schweiz, wenn dort das Frühfranzösische aus den Lehrplänen gekippt wird, dann empfindet man das in der Romandie als Beginn der Entkoppelung, als Entsolidarisierung, als Affront. Und wenn jetzt umgekehrt die Deutschschweizer kommen und sagen, ja, ihr Romans, ihr habt ja auch kein Frühdeutsch in den Schulen, dann ist das eben der falsche Punkt. Denn es geht darum, wie die Mehrheiten die Minderheiten behandeln in der Schweiz. Und hier ist es eben wichtig, mehr als nur Toleranz, nämlich aktive Toleranz zu üben. Und diese dünnen Luftlinien der Verbindung und des Zusammenhalts nicht selber auch hochmütig oder besserwisserisch, rechthaberisch zu gefährden. Die Schweiz hatte früher sehr intakte Institutionen des Zusammenhalts, allem voran die Schweizer Armee. Das ist geschwächt worden. Und deshalb hat dieses Frühfranzösische eine ganz herausragende oder sagen wir mal sensible Bedeutung bekommen. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ist nicht entscheidend, ob die Kinder mit 12 schon perfekt Französisch reden. Das können sie nicht. Aber sie lernen etwas Wichtigeres, nämlich, dass es eine französischsprachige Schweiz gibt. Und das ist eine entscheidende Erkenntnis, die man nicht einfach so beiseite wischen sollte. Also im Frühfranzösischen geht es darum, auch die französischsprachige Schweiz wirklich ernst zu nehmen und jetzt nicht sich darauf zu versteifen, auf solche Quid pro quo Argumente, ja, wenn ihr kein Frühdeutsch bringt, bringen wir auch kein Frühfranzösisch mehr. Und was ebenfalls ein irriges Argument ist, wenn erklärt wird, zu Recht natürlich, dass unsere Deutschschweizer Schulen massiv an Überfremdung, an der Massenzuwanderung leiden, aber das Opfer dieser Massenzuwanderung kann ja wohl nicht das Französische sein, der innerschweizerische Zusammenhalt. Ich meine, wenn man da ein Problem hat in den Schulen, ja, dann muss man die Massenzuwanderung als Problem anpacken und nicht das andere. Zweites Thema, Karin Keller-Sutter, die Bundespräsidentin. Ich will ihr hier nicht zu nahe treten, aber wenn wir in die Sonntagsmedien schauen, dann stellen wir fest, dass die PR-Abteilungen der FDP-Bundesrätin auf Hochtouren arbeiten. Sie streuen da ihre Indiskretionen um das Image, das angekratzte Image ihrer Chefin blank zu polieren. Sie hat ja Kratzer abbekommen nach ihrem verunglückten Telefonat mit US-Präsident Donald Trump. Und jetzt lesen wir in der Sonntagspresse, dass offensichtlich die Amerikaner, die Norweger gewarnt hätten, Trump sei nicht so gut drauf. Also nicht die Tagesform der Bundespräsidentin sei entscheidend gewesen, sondern die Tagesform von Trump. Und man muss jetzt kein großer Kenner der schweizerischen Innenpolitik sein, um den Absender dieser Indiskretionen eruieren zu können. Das sind natürlich die Keller-Sutter-Leute, die jetzt an ihrer Chefin herumfeilen und herumpolieren, auf dass sie wieder strahlend dastehe. Und da rufe ich mahnend ebenfalls in die Runde: Übung abbrechen. Das bringt einfach nichts. Und das Problem von Karin Keller-Sutter besteht natürlich darin, dass sie zu sehr auf ihr Image achtet. Die ist geradezu versessen darauf, ein perfektes Image zu haben. Dadurch ist sie natürlich nur bedingt geeignet oder zum Teil eben nicht so sehr geeignet als Führungsperson. Wenn man die ganze Zeit nur an seinen äußeren Eindruck denkt, ist man nicht in der Lage, wirksam zu führen. Aber sie hat nun einmal diese Führungsposition jetzt, und darum sagen wir, hört auf jetzt in diesem kleinkarierten Wer ist jetzt da schuld an diesen Zöllen? Das ist im Moment aus Sicht des Bundesrates irrelevant, dass die Medien das eruieren und dass sie da forschen und schauen, was dahinter steckt. Das ist klar. Aber die Bundesräte müssen das ignorieren. Sie haben den Auftrag, diese Zölle herunterzubringen. Und wir wissen immerhin, dass der Stein des Anstoßes dieses Handelsbilanzdefizit ist oder der Überschuss der Schweiz, den muss man jetzt einfach runterbringen. Das ist die Aufgabe. Und man muss nicht moralisieren, man muss sich nicht rechtfertigen und man sollte aufhören, permanent ans eigene Image zu denken. Also hier der väterliche Rat von Weltwoche Daily an unsere Bundespräsidentin. Im Zusammenhang mit den Zöllen ist interessant, dass die Amerikaner jetzt bestätigt haben, dass das Schweizer Gold, also die Goldexporte, die sind nicht belegt von den Zöllen. Warum? Weil die Amerikaner kaufen natürlich Gold ein und sie kaufen offensichtlich sehr gern Gold in der Schweiz ein. Warum? Nicht, weil wir Goldadern hätten, aber wir haben eine Reihe von Goldraffinerien und dort wird offenbar hervorragend gearbeitet. Schweizerische Präzisionsarbeit wie mit den Uhren, das wird geschätzt. Also in diesem ganzen Zollstreit und jetzt auch in der Befreiung des Goldes steckt auch eine Anerkennung unseres Landes. Große Umfragen, nein, vorher noch etwas anderes. Wir haben heute den Start der eidgenössischen Räte, die Herbstsession beginnt und am Montag findet gleich eine Debatte statt zu den Eigenmittelvorschriften bezüglich UBS. Da ist ja auch Feuer im Dach. Karin Keller-Sutter, die Finanzministerin, in einer Hauptrolle und die UBS wehrt sich gegen zu belastende Regulationen. Ist eine knifflige Frage, denn die Politik hat sicherzustellen, dass die Grossbank nicht zu einer Gefahr werden könnte im Krisenfall für die Volkswirtschaft, und die Grossbank hat ihrerseits natürlich ein Interesse, nicht mit wettbewerbsmindernden oder wettbewerbsfähigkeitsmindernden Vorschriften und Regulatorien belegt zu werden. Also die Bleiplatten, das Gewicht der Bleiplatten möglichst gering zu halten. Nicht so einfach, hier einen vernünftigen Weg zu finden. Beide Seiten haben ihre Punkte. Meine Sympathien liegen ganz klar beim Schweizer Finanzplatz und bei den Banken. Ich bin ein Finanzplatz Patriot. Ich finde es großartig, dass die Schweiz, übrigens auch dank ihrer stabilen Staatsform, ihrer Neutralität, ihrer Unabhängigkeit, ihrer Rechtsstaatlichkeit, früher natürlich auch aufgrund der eisern verteidigten Privatsphäre in allen Bank- und Finanzverhältnissen, dass die Schweiz es eben so geschafft hat, zum Standort, zum blühenden Garten, zur Oase für finanzindustrielle Dienstleistungen zu werden. Das müssen wir unbedingt verteidigen, denn wenn wir das nicht verteidigen, wandert das Geld einfach auf andere Finanzplätze ab und die Konkurrenz schläft nicht. Die Italiener machen da heftig mobil, sie versuchen Reiche anzulocken. In der Schweiz droht jetzt diese Juso-Initiative, Erbschaftssteuer-Initiative. Ich glaube nicht, dass die durchkommt, aber man muss immer mit dem Worst-Case-Szenario rechnen und sehr viele wohlhabende, in der Schweiz lebende Unternehmer, die wechseln jetzt präventiv ihren Wohnort. Und das ist schlimm. Und das kann sich die Schweiz nicht leisten. Und wenn wir solche Initiativen bringen, dann stellt man sich natürlich die Frage, ist die Schweiz dermaßen wohlstandsverwahrlost, dass sie glaubt, auf diese Reichen verzichten zu können? Denn man muss immer wieder sich an den guten alten Grundsatz erinnern, dort, wo es viele Reiche gibt, geht es auch den Armen besser. Schauen Sie ein Land an wie Nordkorea, dort gibt es überhaupt keine Reichen mehr oder vielleicht ganz wenige, die ihren Reichtum verstecken müssen und beim Regime arbeiten. Aber der Großteil, die überwiegende Mehrheit, 99,999% der Bevölkerung, sind mausarm. Und das ist die Logik des Sozialismus. Und wenn wir auf diesen Weg gehen, dann werden wir genau die gleichen Konsequenzen haben. Das muss man sich hier bewusst sein. In den Sonntagsmedien gibt es, vor allem in der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag, gab es eine große Debatte, Darstellung, neue Umfrageergebnisse zum Thema Massenzuwanderung und EU-Verträge. Das Institut Sotomo von Michael Herrmann hat ermittelt, 49% der Befragten sind für die 10 Millionen Schweiz-Initiative der SVP, also dass die Schweiz nicht mehr Einwohner haben dürfe als 10 Millionen. Sollte diese Schwelle überschritten werden, wird der Bundesrat verpflichtet, entsprechende Instrumente anzupacken. Ich erinnere daran, dass 2014 bereits eine solche Initiative angenommen wurde, nämlich die Masseneinwanderungsinitiative, die dann allerdings weder vom Bundesrat noch von den eidgenössischen Räten umgesetzt wurde. Die wurde einfach gekübelt. Da wurde der Wählerwille aufs Schnödeste, aufs Despotischste ignoriert. Jetzt legt die SVP nach, weil sie dieses Thema natürlich ernst nimmt. Und es ist ein ernstzunehmendes Thema, diese Massenzuwanderung. Die Schweiz hat die größte Zuwanderung pro Kopf in ganz Europa. Und das macht die Schweiz kaputt. Da verjagt es die Schweiz. Das können wir uns nicht leisten. Und jetzt also die neue Initiative mit 49% Zustimmung, 7% seien unentschieden. Das gleiche Institut Sotomayor hat auch noch ermittelt, wie ist die Stimmungslage bei dem EU-Unterwerfungsvertrag. Die Sotomayor-Leute nennen das natürlich nicht EU-Unterwerfungsvertrag, sondern sie sagen, das sind die bilateralen drei. Und wenn sie natürlich so fragen, ist klar, wer ist schon gegen bilaterale Beziehungen? Also die Art und Weise, wie man die Frage stellt, ist natürlich entscheidend, was dann dabei herauskommt. Und da will Sotomo ermittelt haben, 58% Zustimmung. Ja, wenn man von bilateralen drei redet, wenn man fragen würde, wollen Sie sich der Europäischen Union institutionell unterwerfen, sind Sie der Meinung, dass die wesentlichen Teile unserer Sozial- und Wirtschaftspolitik künftig in Brüssel entschieden werden sollen und nicht bei uns, dass nicht mehr wir selber die Volksrechte in den Händen halten, dann haben sie nicht mehr 58% Zustimmung. Also das Framing, die Verzerrung ist hier natürlich matchentscheidend. Lustig in diesem Zusammenhang, dass der Chef von Sotomo, Michael Herrmann, dann in der gleichen NZZ am Sonntag auch noch Handlungsanweisungen gibt, wie man dafür sorgen kann, dass sowohl die EU-Verträge beim Volk durchkommen, wie auch die SVP-Initiative abgelehnt wird. Man müsse nämlich zuerst über die EU-Verträge abstimmen und dann erst über die Massenzuwanderung, dann könne man das Ganze schlanker durchbringen. Also der Wissenschaftler als Aktivist. Und ich finde es einfach interessant, wie Michael Herrmann bei den Medien immer noch als einer durchgeht, der da sozusagen objektiv die Forschungsergebnisse seines Instituts verwaltet. Dabei hat er, ist ja kein Verbrechen, aber er müsste dazu stehen, er hat eine klare linke politische Agenda. Und er benutzt natürlich auch sein Institut, um diese Agenda zu fördern. Aber es gelingt ihm dabei eben, vielleicht weil seine Auftraggeber genau gleich ticken wie er, das als objektiv dann zu verkaufen und rüberzubringen, was es natürlich nicht ist. Wir werden sehen, was jetzt dabei herauskommt. Der Wissenschaftler auch als Draht- und Strippenzieher im politischen Campaigning. Ja, damit möchte ich es fürs Erste bewenden lassen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Wocheneinstieg. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe von Weltwoche Daily. Und da reden wir unter anderem über den Ukraine-Krieg. Wir reden über Frankreich. Und die Regierungskrise, die neuerliche, und was passiert, wenn Regierungen in der Krise sind, was macht dann der begnadetste Schauspieler unter Europas Staatslenkern, Emmanuel Macron? Klar, er fokussiert sich auf die Außenpolitik, er trommelt eine Friedenstruppe zusammen für die Ukraine, doch der Auftrag dieser Friedenstruppe, und darauf kommen wir auch zu sprechen, könnte möglicherweise darin bestehen, den Krieg in der Ukraine auf ewig zu verlängern. Und ich glaube, darauf steuern wir zu. Die EU ist wie versessen darauf, diesen Krieg zu verlängern. Warum eigentlich? Erstens, die Russen machen ja gar nicht die Fortschritte, die man ihnen zugetraut hat. Das heißt, ihre Armee ist weit weniger durchschlagskräftig. Auf der anderen Seite versucht man uns einzureden, von den Russen gehe eine welterobernde Gefahr aus. Ja, was denn jetzt? Denkt hier eigentlich jemand oder haben alle ihr Hirn schon im Lavabecken des Moralismus vaporisiert? Das ist eine der Fragen, der wir dann nachgehen werden in der internationalen Sendung. Ich freue mich, wenn Sie auch dort dabei sind. Wünsche Ihnen, wie gesagt, einen schönen Tag und einen tollen Start in diese neue Septemberwoche.